Liebe Brüder und Schwestern, wir haben nun die vierte Auslegung zum ersten Timotheusbrief. Das Gesamtthema der Woche lautet ja Kennzeichen der biblischen Gemeinde, die brennende Aktualität des ersten Timotheusbriefs. Und heute Morgen Kapitel 2, Vers 9 bis 15 unter der Überschrift Der wahre Schmuck der gläubigen Frau. Wir haben gestern schon den Vers 8 betrachte, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel oder Zwietracht. Und nun geht es um das Wesen und auch um das Verhalten der Frau, insbesondere auch im Gottesdienst und in der Gemeinde des Herrn. Wir lesen also 1. Timotheus 2, Vers 9 bis 15. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Zucht, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Sie wird aber selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Herr, wir sehen, wie sehr der Zeitgeist heute deinem Wort widerstreitet, wie wir alle davon infiziert sind. Herr, lass uns dein Wort höher achten als das, was die Welt lehrt, denn wir wissen, darin liegt Segen, wenn wir dir gehorsam sind. Hilf uns auch jetzt, dein Wort recht zu verstehen, mit der Hilfe deines Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr das gehört habt, und ich werde sicherlich manches dazu noch erklären. Es wird ja von der bibelkritischen Theologie behauptet, erstens, das sei gar nicht von Paulus, der Brief sei viel später, und zweitens hätte das ja auch nur Paulus, wenn überhaupt, gesagt, es sei so eine Sondermeinung von Paulus. Aber es gibt viele weitere Stellen im Alten Testament, im Neuen Testament, die das genauso beschreiben. Ich möchte nur eine Stelle einmal nennen aus dem 1. Petrusbrief, das habe ich vor einem halben Jahr hier auslegen dürfen. 1. Petrus 3, Vers 1 bis 7 möchte ich als Parallelstelle sozusagen dazu lesen. Das eine also vom Apostel Paulus, das andere vom Apostel Petrus. 1. Petrus 3, 1 bis 7. Da steht, desgleichen sollt ihr Frauen euch euren eigenen Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Desgleichen ihr Männer wohnt vernünftig oder rücksichtsvoll mit ihnen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre, denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Eine weitere wichtige Stelle zu diesen Fragen ist zum Beispiel 1. Korinther 11. Da wird das alles hier ausführlich auch behandelt. 1. Korinther 11, dass wir einfach ein bisschen Hintergrundwissen erstmal haben. Und da wird ganz klar, dass dieses, dass der Mann seine Frau liebt und die Frau sich dem Mann unterordnet, mit der Schöpfungsordnung zusammenhängt. Ist also nicht nur zeitbedingt, kulturell bedingt, sondern hängt mit der Schöpfungsordnung zusammen. 1. Korinther 11, Abvers 1. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Und es ist die Überlieferung, die von Christus kommt. Ja, das hat er ihnen weitergegeben. Und jetzt die Schöpfungsordnung. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Das ist eine unveränderbare Schöpfungsordnung. Auch in Epheser 5 wird das beschrieben. Nicht? Wer diese Stelle kennt, kennt jetzt noch weitere Stellen nennen. Und dann kommt auch hier ein äußeres Symbol für diese innere Haltung. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Vollmacht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch ist dem Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so kommt der Mann durch die Frau, nämlich durch die Geburt. Aber alles kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt. Denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Ja, wir sehen, wie weit weg das für viele heute ist, vor allem seit etwa 50 Jahren, wo unter dem Zeitgeist sich so vieles geändert hat. Wir wollen jetzt aber uns konzentrieren auf die Stelle im Timotheusbrief, die wir gelesen haben. Aber jetzt habt ihr ein bisschen biblischen Gesamtzusammenhang gehört zu diesen Fragen der Schöpfungsordnung, auch der äußeren Zeichen dieser Schöpfungsordnung. Man kann das ausführlich auch nachlesen in dieser Schrift Kopfbedeckung der Frau, was lehrt die Bibel darüber, wo ich aber zunächst ausführlich auch auf die Schöpfungsordnung eingehe und dann erst auf die äußeren Symbole. Es geht also auch darum, ob eine Frau die Gemeinde leiten, ob sie lehrmäßige Predigten halten soll oder nicht. All diese Fragen werden ja heute kontrovers diskutiert und es wird oft nicht mehr ernst genommen, was eigentlich im Wort Gottes selber steht, sondern man sagt, heute ist es so, heute machen sie alles so. Also ist es zeitbedingt. Aber gerade in 1. Korinther 11 und Epheser 5 wird deutlich, es ist nicht nur kulturell, sondern eine Schöpfungsordnung. Und Schöpfungsordnung heißt, es ist für alle Zeit von Gott so angeordnet. Es wird immer wieder Galater 3 angeführt. Galater 3, Vers 28 ist es, glaube ich, ja. Wo es heißt, da ist nicht mehr Jude, nicht Grieche, nicht Sklave, nicht Freier, nicht Mann oder Frau. Also soll kein Unterschied mehr sein, wird gesagt. Aber liebe Geschwister, wo es unterscheiden zwischen der Schöpfungsordnung und der Erlösungsordnung. In der Erlösungsordnung ist tatsächlich kein Unterschied. Wir sind alle, ob wir Mann oder Frau sind, wunderbar geschaffen. Aber wir sind alle, wenn wir Jesus angenommen haben, erlöst durch sein Blut. Also was die Erlösung in Christus angeht, gibt es keinen Unterschied. Also nicht so, dass nur die Männer erlöst wären und die Frauen nicht oder umgekehrt. Da ist nicht Mann, nicht Frau, nicht Sklave, nicht Freier und so weiter. Das ist dieser Vers, der aber dann oft so gebraucht wird, um alle Unterschiede zwischen den Geschlechtern einzuebnen. Das steht aber nicht in Galater 3. Es geht hier um die Erlösung in Christus. Aber die Schöpfung, dass Mann und Frau unterscheidbar bleiben müssen, das ist die biblische Grundlehre. Mann und Frau müssen unterscheidbar bleiben. Heute ist die Gleichmachungsideologie, die Unisex-Ideologie, dass man Mann und Frau nicht mehr unterscheiden soll. Und das hat sich jetzt zugespitzt bis zur letzten Krönung sozusagen, die Gender-Ideologie. Habt ihr vielleicht schon gehört, Genderismus, dass man jetzt sagt, jeder soll selber bestimmen, ob er Mann oder Frau sein will. Transsexualität, Transvestismus, Umwandlung der Geschlechter, Homo-Ehen, Lesbianismus, all das. Es ist ein endzeitliches Symptom. Wir sind bei Sodom und Gomorra angekommen. Ja, und jetzt ist also das wirklich bis zum Letzten gelangt. Jetzt will man die Geschlechterunterschiede ganz aufheben. Erst hat man es im Äußeren versucht einzuebnen und jetzt wird der Mensch selber umgewandelt. Man schafft sogar neue Menschen aus den Reagenzgläsern. Nicht? Will man jetzt alles erschaffen, Gott spielen. Ich frage mich, wie lange sich unser Herr das noch bieten lässt. Und ich denke, wir alle sind der Meinung, dass die Zeit nicht mehr fern ist, bis der Herr kommt und seine Gemeinde zu sich holt. Er wird diesen Gräueln nicht mehr lange zuschauen. Dass noch Gnadenzeit ist, dient gemäß 2. Petrus 3 nur dazu, damit noch viele umkehren, noch viele gerettet werden. Aber ansonsten hätte Gott schon längst ein Ende machen können. Ich sage mal so, wenn wir anstelle Gottes wären, wie lange hätten wir diese Geduld noch? Ja. Und da fasst uns wirklich manchmal ein heiliger Zorn, wenn wir sehen, wie der Mensch selber Gott spielen will heutzutage. Einerseits die Atheismuswelle und dann will der Mensch selber Gott spielen. Das passt ja gut zusammen und ist antichristlich. Wir sehen aber, wie der Mensch der Sünde, 2. Thessalonicher Brief, sich vorbereitet. Der Mensch der Sünde wird er genannt oder das Tier aus dem Völkermeer, das dann selber sich auf den Thron setzt und vorgibt, es sei Gott. Und dazu wird ganz besonders der Feminismus gebraucht, bis hinein in die Kirchen, um hier alles glatt zu bügeln, um jede biblische Schöpfungsordnung zu beseitigen. Und ich sage auch, diese sogenannten Homo-Ehen, das ist schon die Spitze des Eisbergs, was jetzt erreicht wurde. Es hat ja alles mit der Bibelkritik angefangen. Und wenn wir solche Stellen lesen, wie vorhin, da wird gesagt, das ist alles nur fürs erste Jahrhundert gewesen, hat für heute alles keine Gültigkeit. Leider finden wir das manchmal auch bei evangelikalen Kommentaren, diese Tendenz schon. Aber wenn da ganz klar steht, es ist eine Schöpfungsordnung, dann können und dürfen wir das nicht umstoßen und relativieren. Nun gehen wir Vers für Vers auf unsere Stelle 1. Timotheus 2 ab Vers 9 ein. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Zucht, nicht mit Haarflechten und Gold und Perlen oder kostbarem Gewand, sondern wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. Jeder mag sich selber prüfen, auch jede, was ist der wahre Schmuck einer gläubigen Frau? Stellt euch vor, es kommt eine Frau in den Gottesdienst, ganz aufgedonnert und geschminkt bis oben und so weiter. Ja. Ist das ein gutes Werk oder ist ein gutes Werk, wenn sie Arme speist, wenn sie Gefangene besucht, wenn sie Kinder zum Glauben erzieht, wenn sie sich keusch anzieht, sodass man nicht zu viel Haut zeigt? Eine wirklich geistliche wiedergeborene Frau wird es nicht darauf anlegen, Männer zu Fall bringen zu wollen, sondern sie wird es im Gegenteil darauf anlegen, auch andere Menschen zu Jesus zu führen, dem reinen und sündlosen Lamm Gottes. Deshalb ist es immer sehr fragwürdig, wenn eine Frau, es können auch Männer sein, wenn sie denken, sie müssen sich irgendwie präsentieren, wie auch immer. Ich meine jetzt nicht, dass wir alle in Sack und Asche jetzt daherlaufen müssten, das wäre das andere Missverständnis. Ne? Aber worauf lege ich Wert? Egal, ob ich jetzt Mann oder Frau bin, es gibt genauso Männer, die genauso eitel sind, ja, stehe ich stundenlang vor dem Spiegel, ist das meine wichtigste Tagesbeschäftigung, sodass ich noch nicht einmal Zeit finde für das Gebet, für die stille Zeit? Wie lange stehst du vor dem Spiegel? Ich bin froh, wenn wir morgens oft so viel Stress haben, dass das einfach das Notwendigste gemacht wird, dass man sich noch kämmt und so. Sonst, ja, wir wollen ja auch nicht anstößig sein. Aber das ist klar, man sollte sich schon ordentlich kleiden. Aber wenn man sich selber präsentieren muss und sich schöner macht, als Gott einen geschaffen hat und alles möglich, ist das ja auch nicht ehrlich. Nicht? Ist auch nicht ehrlich. Übrigens, jeden hat Gott als Individuum geschaffen. Jeder ist in seiner Weise auch schön vor dem Herrn. Und auch das Alter hat seine Schönheit. Das heißt ja auch einmal, vor einem grauen Haupte sollst du aufstehen. Steht schon im Alten Testament. Welche Würde liegt auch im Alter? Und leider werden die Alten oft so weggeschoben. Und deshalb versuchen sich dann manche auch im Alter noch so wie so ein Junger darzustellen. Das wirkt dann oft peinlich. Wenn man genau sieht, diese Frau ist aber schon 80 und will jetzt wie eine 20-Jährige wirken. Ja, man sollte doch einfach auch sich freuen dürfen, wenn man die Würde des Alters ausstrahlt und nicht irgendwas machen wollen aus sich, was man gar nicht mehr ist. Und bei Männern auch, kann bei Männern auch sein. Also ich will da auch niemand zu nahe treten, das muss jeder vor sich prüfen. Aber wichtig ist, dass wir das Innere, den inneren Menschen pflegen, viel mehr als den äußeren Menschen. Den äußeren auch, wir wollen ja auch sauber und ordentlich sein, auch im Gottesdienst, ist gar nichts dagegen zu sagen. Manche kommen ja so richtig schlampig in Gottesdienst, wie wenn das jetzt so eine Disco-Veranstaltung oder sonst was wäre, das soll auch nicht sein. Aber auch nicht übertrieben sich schmücken mit äußeren Dingen, sondern wir sollen uns schmücken mit Anstand und Zucht. Anstand ist ein anständiges Benehmen, das zeigt sich durch unsere Worte, unsere Taten, unser Verhalten und Zucht, eben auch nicht Anstoß zur Sünde geben dem anderen, Besonnenheit im Auftreten. Und dann steht hier auch, das kann manchmal missverstanden werden, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand. Ich trage auch Gold ein wenig als Ehering, als Zeichen der Treue. Ich denke, das ist von der Bibel her nicht verboten. Man soll es aber nicht übertreiben. Es soll nicht jetzt ein solcher Schmuck sein, dass es eine Selbstdarstellung ist und den Menschen vom Geistlichen wegzieht. Es gibt auch Kreise, die das ganz verbieten, aber ich denke, gerade der Ehering ist ein Zeichen der Treue. Und wenn man das nicht trägt, kann es eben gerade ins andere ausschlagen, dass man sozusagen freiwillig ist auf freier Wildbahn des heutigen Marktes sozusagen. Und das sollte auch nicht sein. Dann steht hier auch nicht mit Haarflechten. Darf dann die Frau das Haar nicht flechten, keinen Zopf machen, sagen ja manche Kreise. Ich verstehe es ein bisschen anders. Es geht ja hier um die Gewichtung. Ein Zopf kann ja sehr schnell gemacht sein, wenn aber jemand auch stundenlang mit den Haaren die Zeit verbringt. Zum Beispiel, es gibt manchmal bei Afrikanerinnen, ich habe gehört, eine hat 500 Euro ausgegeben, um lauter kleine Zöpfchen machen zu lassen, stundenlang. Ja, das ist dann sicherlich übertrieben. Aber meine Frau zum Beispiel macht ihren Zopf, der ist ja recht lang, innerhalb von einer Minute, da ist dann nicht zu viel Zeit und Energie verwendet für sowas. Wir wollen also nicht jetzt die Frisurform oder und so weiter hier vorschreiben, aber es geht darum, wie gesagt, hier die richtige Priorität zu wahren zwischen Innerem und Äußerem. Und deshalb steht hier, Anstand und Zucht sind wichtiger als die äußeren Dinge. Und die Kleidung, und das soll auch zuchtvoll und anständig sein. Und vor allem die guten Werke, was eine Frau alles tun darf. Wir haben es hier mal aufgezählt, auch in diesem Buch. Die Frau soll also nicht die Rolle des Mannes einnehmen, weil sie soll nicht die Hauptstellung einnehmen. Und das heißt, sie soll nicht in der Gemeinde autoritativ lehren oder regieren. Das würde die Hauptstellung verdrehen. Sie soll und kann und darf aber Kinder belehren, so wie es auch die Mutter Eunike und die Großmutter Lois bei Timotheus selber getan haben. Werden wir noch im zweiten Timotheusbrief sehen, wenn wir den einmal betrachten sollten miteinander. Und sie kann auch andere Frauen lehren in der Frauenstunde. Aber nicht, wie es heute leider oft geschieht, Frauenveramt, Ältestinnen und all diese Dinge, ist völlig unbiblisch. Wir werden heute Abend das Thema Kriterien für den Ältestendienst betrachten. Und da steht nicht Frau eines Mannes, sondern Mann einer Frau steht da. Ja, das steht ja. Ne? Also das sind keine Frauen, sondern Männer. Während Frauen vielfältige andere Aufgaben haben. Ich habe hier einiges zitiert, auch in Anknüpfung an Bruder Rudolf Ebertshäuser, der auch ein sehr schönes Buch geschrieben hat unter dem Titel Als Frau zur Ehre Gottes leben. Und er hat hier 10 Punkte aufgezählt. Über das weite Feld des Dienstes für die Frau in der Gemeinde. 10 Bereiche, wo die Frau sich entfalten kann innerhalb der göttlichen Schöpfungsordnung in der Gemeinde. Erstens, die Erziehung der Kinder. Natürlich, der Mann soll da auch mitmachen, klar, nicht nur die Frau. Zweitens, ein gastfreies, gottesfürchtiges Haus. Also die Gastfreundschaft. Ich frage immer, bevor ich jemand einlade, natürlich auch meine Frau, weil sie hat die Hauptarbeit dann in der Küche. Nicht? Aber wie gesagt, wir wollen möglichst unsere ganze Gemeinde nacheinander einladen. Wir werden aber auch 1 bis 2 Jahre dazu brauchen, bis alle bei uns waren. Und das ist eben aber wunderbar, wenn man diese Gastfreundschaft übt und auch die Frau da kräftig mithilft. Dann als drittes, gute Werke als Zeugnis für das Evangelium unter Ungläubigen. Praktische Hilfe, erwiesene Liebe, Freundlichkeit im Alltag. Viertens, persönliche Evangelisation von Mensch zu Mensch und Teilnahme an evangelistischen Aktivitäten der Gemeinde. Auch ein wunderbarer Aufgabenbereich für die Frau, natürlich genauso für den Mann. Bei der Seelsorge übrigens kann es auch mal sein, dass eine Frau zu einem Mann kommt, aber es wäre auch gut, wenn Frauen sich Frauen anvertrauen. Und bei der Seelsorge zwischen den Geschlechtern haben wir ja gelernt, schon im Studium sollte immer ein Tisch dazwischen stehen. Eine ganz wichtige Grundregel. Nie nebeneinander, immer mit einem Tisch. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ihr könnt es euch selber denken. Dann der fünfte Punkt. Aufgabenbereich Barmherzigkeit, Hilfe und Trost für Gläubige. Frauen können sich oft noch viel besser einfühlen in die Nöte von anderen Frauen und können auch da Anteil nehmen. Wir haben auch in unserer Gemeinde eine ältere Schwester, die eine gute seelsorgerliche Gabe hat, gerade für andere Schwestern, und auf sie zugeht. Dann als sechstes praktische Diakonie. Hier ist zum Beispiel Phoebe in Römer 16, Vers 1 genannt. Und auch andere Frauen wie Tabitha in Apostelgeschichte 9, die so viel getan hat, zum Beispiel auch Röcke genäht für die Gemeinde und so weiter. Ja, wirklich hingegebene Frauen im Reich Gottes. Dann das siebtes, Kinderarbeit in der Gemeinde. Das erste war die Erziehung der Kinder, der eigenen Kinder, aber hier jetzt die Kinderarbeit in der Gemeinde. Gerade wenn auch eine Frau keine eigenen Kinder hat, sie kann aber trotzdem vielleicht in der Kinderarbeit in der Gemeinde mithelfen und bekommt dadurch geistliche Kinder. Kürzlich war ein junger Evangelist bei uns in der Gemeinde. Er ist zum Beispiel ein geistlicher Sohn meiner Frau. Bevor ich meine Frau kennenlernte, hatte sie Kinderarbeit schon gemacht in einem Aussiedlerheim. Und da haben sich einige Jungs bekehrt. Und einer davon, er gibt jetzt die deutsche Ausgabe der Zeitschrift Saviti Altar, also der vergessene Altar, heraus und durfte jetzt vor 3 Wochen bei uns Dienst tun. Da haben sich auch wiederum gerade bei ihm 2 Kinder bekehrt. Fand ich so wunderbar, wie dann dieser Segensstrom immer wieder weitergeht, schon wieder zur nächsten Generation. Ja, und dann auch achtens, Unterstützung für das Werk des Herrn, Mission durch Gaben, durch Geld und Naturalien, durch Nahrungsmittel und so weiter. Und auch Bewirtung, gerade wenn man Gemeindefeste hat, Erntedank hatten wir ein großes Fest in der Gemeinde. Und da sind natürlich gerade die Frauen sehr aktiv gewesen, auch mit der Bewirtung. Und auch Organisation. Und dann das Gebet als neuntes, könnten wir vielleicht auch als ersten Punkt nehmen, nicht? Gebet und Fürbitte für die Gemeinde, für die Brüder, die in der Lehr- und Leitungstätigkeit und in anderen Diensten stehen. Und schließlich, zehntens, Unterstützung für den geistlichen Dienst des Mannes, wenn sie verheiratet ist, ihres Ehemannes. Das sind einige Punkte. Unordnung entsteht dann, wenn diese Punkte nicht mehr ernst genommen werden, wenn sie übertreten werden. Wenn also die Frau im Zeitalter des Feminismus und der Emanzipation Aufgaben an sich reißen will, die die Bibel dem Mann vorbehalten hat, damit Ordnung bleibt. Und es wird jetzt auch gerade in dieser Stelle begründet, warum das so sein soll. Hier steht jetzt dann noch in Vers 11, habe ich ja schon erklärt, eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Das ist übrigens revolutionär gewesen in damaliger Zeit, als der Apostel Paulus das von Gott inspiriert bekommen hat zu schreiben. Denn die Frauen durften damals oft noch nicht mal Lehre empfangen. Ja, aber er sagt nun, die Frau soll lernen, sie soll auch gelehrt werden. Sie darf auch Lehre empfangen, aber nicht selber die Hauptstellung des Mannes dabei einnehmen wollen und selber Männer belehren wollen. Und deshalb, sie soll selber lernen, Vers 11, aber andererseits, Vers 12, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Bezieht sich das nun darauf, dass die Frau überhaupt nichts sagen soll im Gottesdienst, wird manchmal so ausgelegt? Das denke ich nicht, denn es gibt auch andere Stellen, wo es heißt, wenn die Frau betet oder weissagt, dann soll sie das Haupt bedecken. Wir haben es gehört in 1. Korinther 11 und anderen Stellen. Das heißt, sie kann also beten und weissagen. Das Weissagen ist zu verstehen nicht im Sinne einer Lehrpredigt, sondern im Sinne eines persönlichen Zeugnisgebens, eines Gedichts, eines Erlebnisses. Und natürlich kann sie auch, wenn sie in einer Kirche war, ich habe von einigen hier gehört, wo der Pfarrer wirklich etwas Falsches gesagt hat und der Frau wird es deutlich, kann sie auch zugehen auf diesen Mann und ihm das unter 4 Augen sagen. Aber jetzt keine Gegenpredigt in der Gemeinde halten, das ist wiederum nicht biblisch. Aber korrigierend auch zugehen, da hat jeder Christ, jede Christin im allgemeinen Priestertum auch diesen Auftrag, dass wir, so wie wir das Wort kennen, uns dazu helfen. Meine Frau zum Beispiel hat die Bibel wahrscheinlich schon öfter gelesen als ich, sie hat eine sehr gute Bibelkenntnis und ich bin immer wieder auch dankbar für ihren Rat, aber sie würde jetzt nie vorne hinstehen und gemeindeleitend oder lehrpredigtmäßig das Gebot hier übertreten wollen. Jetzt kommt eine Begründung, Vers 13 und 14. Adam, denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Ja, wie ist denn das zu verstehen, wurde Adam nicht auch verführt? Er wurde auch verführt, aber nicht direkt von der Schlange, sondern durch die Vermittlung der Frau. Da kam noch die Dimension der Frau dazu. Ich will es mal so sagen, die Schlange, die war medial empfänglich für die Einflüsterung Satans durch die Schlange aus diesem okkulten Gebiet. Und der Mann wiederum wurde durch die Frau dann weiter verführt. Sie sind beide schuldig vor Gott, gibt es keinen Unterschied, nicht, dass er es falsch versteht. Aber da kam noch die Sexualität dazu. Wäre nicht die Frau als Vermittlerin eingetreten, könnte man jetzt spekulieren, ja bitte, dann wäre der Mann vielleicht nicht so schnell zur Übertretung gelangt. Aber weil die Frau aß und er sollte auch essen von dieser Frucht der Erkenntnis, hatte der Teufel ein viel leichteres Spiel. Und man kann sich ja auch fragen, warum Satan nicht zum Mann gegangen ist. Der Mann hätte vielleicht wirklich mit ihm diskutiert. Er war ja zuerst auch von Gott geschaffen und war dadurch ursprünglich ja noch näher am Herzen Gottes und hat wahrscheinlich auch mehr Offenbarung gehabt. Die Frau wurde dann aus seiner Rippe genommen, an der Seite des Herzens, ganz nah die Emotion am Herz auch, ja, das Gemütsmäßige kommt zum Ausdruck. Aber wir wollen nicht spekulieren, Tatsache ist, dass die Frau sich hat verführen lassen von der Schlange und dann der Mann mittels der Frau auch gefallen ist, sind beide gleichermaßen in Sünde gefallen. Aber es soll damit wohl zum Ausdruck kommen, jetzt vorsichtig gesagt, dass die Frau wohl eher ansprechbar ist für Irrlehren als der Mann. Der Mann prüft doch eher noch nüchtern von seinem Ratio und seinem Verstand. Die Frau ist doch in der Regel stärker von der Emotion auch geleitet. Das ist auch ihre Stärke, die intuitiven Gaben, die emotionelle Anteilnahme, das sich einfühlen können, aber dadurch auch die Gefährdung, gefühlsmäßige Entscheidungen zu treffen. Da sind Männer in der Regel, es gibt auch da Ausnahmen, vielleicht weniger gefährdet, nach dem Gefühl zu handeln. Sie denken oft, vielleicht auch zu viel nach über manches und prüfen eher. Oder habe ich jetzt was Falsches gesagt? Ich weiß nicht. Ja, die Frauen stimmen auch zu, da bin ich ja beruhigt. Weil in der Regel ist es schon so. Es gibt natürlich auf in beiden Geschlechtern Ausnahmen. Es gibt nüchterne Frauen, unnüchterne Männer. Das wollen wir nicht verallgemeinern. Aber doch ist im Wesentlichen die Veranlagung von der Geschöpflichkeit her so, dass die Frau das eher weichere ist, das emotionalere Teil in der Ehe oder in der Geschöpflichkeit und der Mann eher der rationale Teil. Also damit wird es hier begründet, die Frau hat sich zur Übertretung verführen lassen. Und jetzt kommt etwas, was uns vielleicht erstmal Unverständnis auslöst, der Vers 15. Sie wird aber selig, hier steht also gerettet werden, durch den Glauben an Jesus Christus. Das steht in der ganzen Bibel eindeutig. Hier steht jetzt allerdings, sie wird aber dadurch selig werden, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Das soll jetzt nicht heißen, dass eine Frau, die kinderlos bleibt, nicht gerettet werden könnte. Das würde ja sonst der gesamten Heiligen Schrift widersprechen. Also alleinstehende Frauen, wenn sie wiedergeboren sind, nach Johannes 3, durch Wasser und Geist, die kommen genauso in den Himmel wie Frauen, die in einer Ehe leben, die Kinder bekommen. Wie ist es dann zu verstehen? Es ist so zu verstehen, dass eine Frau, wenn sie verheiratet ist und Kinder hat, dass sie dann die Schöpfungsordnung einhalten soll und sie soll in den Bahnen der Schöpfungsordnung wandeln und diese Kinder in der Gottesfurcht erziehen. Wenn sie das nicht tut, dann ist auch ihr Glaubenszustand fraglich. Ja. Wenn jetzt eine Frau sagt, ich bin gläubig, aber lässt die Kinder einfach laufen, lässt sie in die Welt gehen, stellt ihnen gar keine guten erzieherischen Barrieren auf, da muss man fragen, ja, wie ist es dann? Ist sie dann wirklich gerettet? Also, und das gilt natürlich auch genauso für den Mann, Mann und Frau, die Eltern sollen und dürfen die Kinder zur Gottesfurcht erziehen, zur Besonnenheit, im Glauben, in der Liebe und in der Heiligung. Sie sollen sie nicht einfach laufen lassen, Wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn, sagt uns das Wort Gottes. Das sind heilsame Grenzen, die wir setzen, wenn das heute oft nicht mehr geschieht. Wir sehen, welche endzeitliche Generation heranwächst, ohne Grenzen, ohne Erziehung weithin. Der Staat verbietet es ja sogar zum Teil. Ich bin auch gegen die Prügelstrafe, wenn sie den Menschen beschädigt, das ist ganz klar. Und da wurde früher viel in die falsche Richtung gemacht. Wir dürfen die Kinder und überhaupt keinen Menschen misshandeln. Aber eine deutliche Ermahnung, auch eine deutliche Erziehung, die sollte möglich sein. Der Staat schießt da manchmal auch über das Ziel hinaus. Sie schütten dann das Kind mit dem Bade aus, indem man die Kinder jetzt noch nicht mal mehr streicheln darf sozusagen. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Ja, man muss ja aufpassen. Siehe der Fall Wilfried Block, was da alles veröffentlicht wurde. Und aber ich sage einfach, wer seinen Sohn liebt, seine Tochter liebt, der züchtigt ihn oder sie und kann sie nicht einfach ins Verderben laufen lassen. Also es ist ein Segen darauf, eine Seligkeit, wenn man Kinder bekommt, ist ein Segen der Fruchtbarkeit und dann sie auch zum Herrn hin erzieht. So ist das zu verstehen. Ja, also nicht so verstehen, dass man nur jetzt gerettet werden könnte, wenn man Kinder bekommt. Das wäre eine Fehldeutung. Da wird es oft dann lächerlich gemacht und verdreht, was im Wort steht. Aber man kann das in der richtigen Weise verstehen, von der gesamtbiblischen Aussage her, selig, gerettet allein durch Jesus Christus und dann im Gehorsam so leben, dass wir gesunde, intakte Familien aufbauen, da wo der Herr uns das schenkt. Und wenn jemand ehelos ist oder einzeln lebt, dann kann man auch geistliche Kinder hervorbringen, indem man auch ja, Menschen erreicht mit dem Wort Gottes, mit der Botschaft. Der Apostel Paulus war auch ehelos, aber er nennt gerade Timotheus auch seinen Sohn im Herrn, seinen geistlichen Sohn. Er hat viele geistliche Kinder gehabt, die bei ihm zum Glauben gekommen waren. Soweit wollte ich es in aller Kürze ausführen. Ich habe das ausführlicher dargestellt, auch in dieser Schrift. Kopfwürdigung der Frau, was lehrt die Bibel darüber? Aber da geht es ja jetzt nicht nur um diese Kopfwürdigung, das Thema macht es ein bisschen interessanter hier, sondern es geht ja auch in dieser Schrift um die Schöpfungsordnung Gottes. Was sagt die Heilige Schrift über Wesen und Dienst der Frau? Sollen Frauen die Gemeinde leiten und predigen? Das weite Feld des Dienstes für die Frauen der Gemeinde. Und dann auch die Frage des Inneren und des Äußeren, was natürlich dann auch als Folge mitschwingt. Ja, dann möchte ich an der Stelle einfach beenden. Wir wollen noch beten und danach möchte ich auch Möglichkeiten für Rückfragen geben. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du so wunderbare Schöpfungsordnungen auch im neuen Bund uns gegeben hast. Herr, und welcher Segen könnte fließen, wenn noch viel mehr Menschen, auch solche, die sich Christen nennen, das einhalten, dass der Mann ein wirklicher Mann, die Frau eine wirkliche Frau ist und wir einander ergänzen dürfen, dass die Männer ihre Frauen lieben und die Frauen sich diesem liebenden Mann unterordnen. Ja, dazu schenke uns auch in unseren Familien Gnade und Kraft und dass wir auch dem Zeitgeist widerstehen können, dass wir ein Abbild deiner Liebe sein dürfen, Herr Jesus Christus. Ja, hilf auch uns dazu und leite uns auch jetzt weiterhin im Gespräch. Amen.